Wunder dich schlau, der Podcast für alle Kinder, die es wissen wollen, mit Tobias vom Universum Bremen.
Hallo Tobias.
Hallo Peer.
Schön, dich mal wiederzusehen.
Stimmt, ist länger her, ne?
Ja, ich überlege gerade. Du hattest Urlaub, oder?
Genau, ich war zum Skilanglauf in Norwegen.
Skilanglauf in Norwegen? Mhm. Mit der ganzen Familie?
Nee, mit so einer größeren Gruppe und so auf 1000 Meter Höhe und dann geht man da quer durch die Berglandschaft.
So richtig im Freien, so richtig draußen, also so richtig, wie man sich das vorstellt, auf so einer Hütte und...
Ja, so Hüttenatmosphäre war es auf jeden Fall und natürlich macht man das Skifahren draußen. Ist auch super kalt da gewesen, also minus 20 Grad nachts und tagsüber so minus 10.
Oh Mann.
Und ich habe Polarlichter gesehen.
Ja, stimmt. Du warst ziemlich weit im Norden, da sieht man die ja auch eigentlich regelmäßig. Das ist nichts Besonderes in Norwegen, oder?
Wenn man dann nur immer so ein, zwei Wochen im Jahr da ist, dann ist es nicht jedes Jahr so, dass man welche sieht, aber dieses Jahr zum Glück gleich am ersten Abend.
Dann jede Nacht?
Nur die eine Nacht.
Und in welchen Farben?
Hellgrün.
Und wie lange ungefähr?
Halbe Stunde oder so. Ich weiß gar nicht genau, wie es dann noch weiterging. Ich war nicht die ganze Zeit draußen, es war einfach zu kalt.
Ich habe das ja live noch nie gesehen, diese wabernden Lichter. Wie beeindruckt ist man auf einer Skala von 0 bis 10?
Es kommt tatsächlich auf die Stärke an, die waren jetzt da gar nicht so stark. Ich habe sie aber schon mal vorher gesehen und das ist dann schon nah an der 10, weil es wirklich den ganzen Himmel erfüllt und sich ständig bewegt und wabert und so. Da hat man wirklich das Gefühl, da gibt es irgendwo so einen Dirigenten, der das Ganze so inszeniert.
Ich habe das leider, also ich weiß, wir haben schon mal drüber gesprochen, aber kannst du mir nochmal in ganz kurzen Sätzen erzählen, wie so ein Polarlicht nochmal entsteht?
Weißt du was, da kannst du eigentlich nochmal in unsere Folge Nummer 11 reinhören.
Okay, dafür habe ich jetzt keine Zeit, denn ich habe ein neues Wunder.
Okay.
Hallo, ich bin Jun. Ich wohne in Bremen. Ich bin 7 Jahre alt und ich wundere mich, warum manche Tiere über Wasser laufen können.
Tiere, die übers Wasser laufen können, das ist also unser heutiges Wunder. Als Mensch mit einer gewissen Vorbildung denke ich natürlich sofort an den Wasserläufer. Dieses Tier wird ja wahrscheinlich nicht umsonst so heißen, sondern es läuft über Wasser.
Ja, genau. Der Wasserläufer, der ist sicherlich der prominenteste Vertreter von Tieren, die über Wasser laufen können. Wasserläufer, das sind Insekten, die sind so 1 bis 2 Zentimeter groß und können das halt.
Der kann dann wahrscheinlich über das Wasser laufen, weil er einfach sehr klein ist und leicht.
Ja, sie sind leicht, die Wasserläufer, und haben vor allem so ganz dünne, filigrane Beine, die sie weit von sich strecken können und dadurch ihre Auflagefläche vergrößern. Auf diese Weise können sie dann die Oberflächenspannung des Wassers nutzen und sich tragen lassen. Mhm. Wenn man ein Foto von einem Wasserläufer auf dem Wasser anschaut, dann sieht man, dass an jedem Bein das Wasser so ein bisschen durch das geringe Gewicht eingedellt ist. Aber ohne, dass das Bein sozusagen im Wasser versinkt.
Und dadurch kann der auf Wasser laufen. Durch diese Oberflächenspannung vom Wasser. Was muss ich mir denn darunter vorstellen?
Naja, du kennst das vielleicht von einem Wasserglas. Wenn man das so ganz, ganz voll macht, dann schafft man es ja sogar, dass da so ein kleiner Berg entsteht. Mhm. Und das liegt daran, dass das Wasser quasi eine Art Haut bildet, die das dann ermöglicht. Es gibt ja auch verschiedene leichte Dinge mit einer großen Oberfläche, die man auf das Wasser legen kann, ohne dass sie einsinken. Also ich denke zum Beispiel an einen Grashalm oder eine Büroklammer, eine Haferflocke.
Eine Büroklammer geht nicht unter?
Wenn ich die ganz vorsichtig auf die Wasseroberfläche lege, dann geht sie tatsächlich nicht unter. Kannst du mal ausprobieren.
Woher kommt jetzt diese Oberflächenspannung?
Ja, das hat mit den Eigenschaften eigentlich von den Wassermolekülen zu tun. Die Wassermoleküle haben eine Form, die sozusagen dazu führt, dass es leicht geladene Bereiche gibt an dem Wassermolekül. Und dann ziehen sich positive und negative Bereiche an. Das führt dazu, dass sich an der Wasseroberfläche durch diese Anziehungskräfte so eben so eine Art Haut bildet. Mhm. Diese Anziehungskräfte, die wirken zwar auch unter Wasser, aber weil sie dort in alle Richtungen wirken, heben sie sich dort im Endeffekt auf. Nur an der Oberfläche entsteht die beschriebene Oberflächenspannung. Hm. Also übrigens, die Oberflächenspannung ist auch der Grund dafür, dass das Wasser im freien Fall ganz runde Tropfen bildet. Und da wollte ich dir ein Exponat zeigen. Guck, hier ist das Exponat Wassertropfen. Mhm. Also hier kannst du einen Wassertropfen im freien Fall fotografieren. Und man sieht, dass er quasi kugelrund ist. Und das macht eben diese Oberflächenspannung des Wassers.
Also wir haben hier so einen Becher und da oben ist ein Knopf und da drücke ich drauf. Dann fällt ein Wassertropfen runter, wie ich sehe. Und es wird ein Foto gemacht. Krass.
Und hier ist noch so ein Regler, mit dem kannst du sozusagen die Verzögerung der Kamera einstellen, sodass man unterschiedliche Stadien des fallenden Wassertropfens anschauen kann im Foto. Entweder wie er gerade kugelrund sozusagen kurz vorm Einschlag ist oder direkt beim Einschlag in die Wasseroberfläche.
Okay, jetzt habe ich also jetzt durch dieses Exponat ja gerade diese von dir beschriebene Haut gesehen auf der Wasseroberfläche. Und auf dieser Haut, da läuft jetzt der Wasserläufer, oder?
Genau. Das macht er so, dass er sein Gewicht ganz geschickt mit Hilfe seiner Beine eigentlich verteilt, ja. Denn er hat im Prinzip ganz dolle X-Beine, sodass das ganze letzte Beinsegment komplett auf dem Wasser aufliegt und so die Auflagefläche nochmal vergrößert wird. Der Wasserläufer ist übrigens auch ziemlich wasserscheu und hält ansonsten den Körper vom Wasser fern. Und auch die Beine selber haben so Haare, die kleine Luftblasen einschließen und so selbst eigentlich die Beine weitgehend vom Wasser fernhalten. Im Prinzip laufen die Wasserläufer so auf dem Wasser, ohne es wirklich nennenswert zu berühren.
Gibt es eigentlich noch andere Tiere, die über Wasser laufen können, die vielleicht komischerweise nicht Wasserläufer heißen, die vielleicht doch größer sind als Wasserläufer?
Also persönlich kenne ich die nicht. Also ich habe noch keine beobachten können, im Gegensatz zu Wasserläufern. Aber ich weiß, dass es neben anderen Insekten und Spinnen auch größere Tiere gibt, die quasi über Wasser laufen. Mhm. Allerdings auf andere Art.
Eine andere Art?
Ja, genau. Im Gegensatz zu Insekten und Spinnen, die einfach sehr leicht sind und sich dabei schön breit machen und daher quasi einfach auf dem Wasser aufliegen, gibt es auch schwerere Tiere, die quasi über Wasser laufen können. Die schwimmen also nicht im Wasser, sondern bewegen sich über das Wasser fort, ohne dabei nennenswert im Wasser einzusinken. Da gibt es ein paar Beispiele bei den Leguanen und den Geckos.
Das sind ja schon deutlich größere Tiere. Also so ein Leguan, wie groß mag der sein? Schon so 20, 30 Zentimeter?
Ja, genau.
Und was müssen diese Tiere dann können, damit sie auf dem Wasser laufen und nicht untergehen?
Ja, die rennen einfach so schnell, dass sie nicht einsinken. Mhm. Und mit Hochgeschwindigkeitskameras konnten ForscherInnen bereits beobachten, dass sie dabei ihre Beine auch ganz geschickt seitlich über das Wasser bewegen und auf diese Weise ihren Lauf stabilisieren können. Außerdem entsteht dabei wohl auch eine Luftblase, die dann den Körper wie ein Luftkissen oder einen Rettungsring zusätzlich über dem Wasser hält, sodass auch diese größeren Tiere in der Lage sind, über Wasser zu laufen.
Könnten auch wir Menschen vielleicht unter bestimmten Umständen auf dem Wasser laufen?
Tja, also für die Wasserläufermethode sind wir, denke ich, einfach zu massig und uns fehlen diese langen, dürren Beine dieser Insekten. Und für die Leguan-Methode sind wir wahrscheinlich zu schwach und im Verhältnis zur Körpergröße zu langsam. Wir können natürlich unter bestimmten Umständen auf dem Wasser schwimmen. Also zum Beispiel im Toten Meer, wo dann die Dichte des Wassers aufgrund der vielen Salze, die da drin gelöst sind, so hoch ist, dass unser Körper da dort auf dem Wasser schwimmt, ohne dass wir dafür Schwimmbewegungen machen müssen, wie normalerweise.
Ach.
Und ja, und sonst bei normalem Wasser gibt es ja viele technische Entwicklungen, die uns quasi über das Wasser laufen lassen. Also ich denke jetzt an Luftkissenboote oder Fahrzeuge mit Tragflächen, die dann durch hohe Geschwindigkeiten ebenfalls so ein Kissen aus Luft erzeugen, was dann zwischen dem Boot und der Wasseroberfläche liegt und diese Fahrzeuge dann gewissermaßen schweben. Aber das ist, glaube ich, eine andere Geschichte.
Darüber sprechen wir vielleicht irgendwann einmal. Sollte jemand das Wunder zu uns schicken, ich wundere mich, dass Luftkissenboote funktionieren. Kann ja passieren, dass sich das mal jemand wünscht. Tobias, vielen, vielen Dank für dieses Wunder.
Ja, gerne.
Und bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal.
Hör nie auf, dich zu wundern. Dein Universum Bremen.
Worüber wundert ihr euch? Schickt uns eine Sprachnachricht an, Achtung mitschreiben, wunder@universum-bremen.de.